Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Europa sterben zunehmend mehr Menschen am Hitzetod. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Todesfälle aufgrund von Hitze um rund 30% gestiegen. Das zeigt ein gemeinsamer Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO. Demnach hat die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in ganz Europa zugenommen. Besonders schlimm sind die Folgen in Städten, weil die sich stärker erhitzen. In dem Bericht heißt es weiter, dass 2023 so viele Tage mit enormer Hitze registriert wurden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Über ganz Europa gemittelt waren letztes Jahr 11 Monate überdurchschnittlich warm. Der September war sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gewesen. Gleichzeitig fiel 7% mehr Regen als im Durchschnitt. Entsprechend war es auch eines der nassesten bislang registrierten Jahre. In einem Drittel des Flussnetzes in Europa wurden Wassermengen verzeichnet, die die Hochwasserschwelle überschritten, was zu teils schweren Überflutungen geführt hat. Laut dem Bericht werden die wetter- und klimabedingten Schäden auf weit mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Und angesichts des fortschreitenden Klimawandels sei es unwahrscheinlich, dass diese Zahl in naher Zukunft kleiner werden. In 10 Jahren sind fast 300 Astronauten und Astronautinnen auf der ISS gewesen. Mitgebracht haben sie nicht nur Material für ihre Experimente, sondern auch ihre Bakterien. Ein indisches Forschungsteam hat sich jetzt einen dieser Bakterienstämme genauer angeschaut. Enterobacter bugandensis. Diese Bakterien kommen natürlicherweise in unserem Darm vor, können aber auch eine Vielzahl von Krankheiten auslösen. Die Bakterien wurden an mehreren Stellen in Proben von der ISS gefunden. Nach der Analyse ist klar, die Bakterien auf der Raumstation entwickeln sich anders als auf der Erde. Sie kommen etwa mit einem höheren CO2-Gehalt in der Luft und der direkten Sonneneinstrahlung zurecht. Außerdem scheinen sie resistenter gegen Antibiotika zu sein. Welche Konsequenzen solche resistenteren Bakterien für das ISS-Team haben könnten, ist nicht ganz klar. Die Forschenden raten aber zu Präventivmaßnahmen, um die Gesundheit der Astronauten und Astronautinnen zu schützen. Eine Bergmeise hat ein Gehirn, das nur ein bisschen größer ist als eine Erbse, aber ein riesiges Ortsgedächtnis. Die kleinen nordamerikanischen Vögel verstecken für den Winter Futter ganz ähnlich wie ein Eichhörnchen. Dabei können sie sich tausende Plätze merken. In einer Studie im Fachjournal Current Biology beschreiben Forschende die genetischen Grundlagen für das gute räumliche Gedächtnis der Vögel. Meisen, die vorteilhafte Genvarianten hatten, schnitten bei Futtersuchexperimenten in der Studie besonders gut ab. Dafür hatten die Forschenden den Vögeln kleine Funksender verpasst und Futterspender aufgehängt, die sich nicht bei allen öffnen, sondern nur bei denen mit den passenden Sendern. Die Meisen mit den guten Genen konnten sich besser merken, bei welchen Futterspendern sie Erfolg hatten. Allerdings kann ein besonders gutes Gedächtnis auch zum Problem werden, weil das Vergessen schwieriger wird. In einem zweiten Experiment mussten die Bergmeisen nämlich umlernen, wo es Futter gibt. Und das fiel den Meisen mit einem besonders guten Gedächtnis schwerer als den anderen. Eisberge am Bosporus und ein zugefrorenes Schwarzes Meer. 763 nach Christus erlebte die Region um das heutige Istanbul einen besonders kalten Winter. Doch wo kam diese extreme Wetteranomalie her? Ein internationales Forschungsteam sagt, dass isländische Vulkane schuld daran waren und widerspricht damit der bisher gängigen Annahme, dass zwischen 700 und 1000 nach Christus vulkanische Aktivität kaum eine Rolle spielten. Für ihre Studie analysierten die Forschenden unter anderem Eisbohrkerne aus Grönland und Ablagerungen aus Höhlen auf sogenannte Kryptotephra. Das sind winzige Spuren von Vulkanasche, die sie mit Hilfe moderner Analysemethoden identifizieren konnten. So konnten sie zeigen, dass in dem besagten Zeitraum doch klimawirksame Schwebstoffe unterwegs waren. Das passt dazu, dass der isländische Vulkan Katla in der Zeit Ausbrüche hatte, die so heftig waren, dass Teilchen weit hoch in die Atmosphäre geschleudert wurden. Das wiederum kann einen stark kühlenden Effekt haben, auch in weit entfernten Gegenden. Morgens ist der Arbeitsplatz schön sauber, doch von der Putzkraft keine Spur, denn die hat zu Randzeiten gearbeitet. Zwei Forscherinnen aus Österreich haben untersucht, welche Vorteile eine Umstellung auf Arbeitszeiten am Tag hätte. Dann könnten etwa die geteilten Dienste wegfallen, bei denen die Reinigungskräfte mehrere Stunden am Tag frei haben innerhalb ihrer Schicht. Das halbiert die Anfahrtswege und ihnen bleibt mehr Zeit für Familien- und Privatleben. Die Reinigungskräfte, überwiegend Frauen, meist mit Migrationshintergrund, würden dann auch nicht mehr isoliert arbeiten, hätten mehr sozialen Austausch bei der Arbeit und mehr Gelegenheit, dort Deutsch zu sprechen. Diese besseren Arbeitsbedingungen könnten die Personalsuche vereinfachen und die Unternehmen könnten Missverständnisse oder Unklarheiten direkt klären. In dringenden Fällen wären die Reinigungskräfte auch schneller verfügbar. Als nachvollziehbares Gegenargument sehen die Forscherinnen die Sorge vor Störungen. Hier könnte Technik helfen zu erkennen, wann Räume nicht genutzt werden. Das würde den Aufwand für die Reinigungsfirmen aber etwas erhöhen. Fast wäre der Engländer George Mallory 1924 der erste Mensch geworden, der erfolgreich den höchsten Berg der Welt bestiegen hat, den Mount Everest. Auf der Expedition verschwand er aber zusammen mit seinem Begleiter und erst 1999, also fast 75 Jahre später, wurde seine mumifizierte Leiche entdeckt, deutlich unterhalb des Gipfels. 100 Jahre nach seinem Tod hat die Uni Cambridge jetzt viele Briefe von Mallory digitalisiert, darunter auch seinen letzten Brief, der jahrzehntelang in der Jackentasche der Leiche überdauerte. Darin schreibt er an seine Frau, dass die Chancen 50-1 gegen sein Team stünden, sie aber trotzdem optimistisch seien, es auf den Everest zu schaffen. In anderen Briefen beschreibt er die Probleme bei seinem ersten Everest-Besteigungsversuch 2 Jahre davor. Dabei starben mehrere Sherpas in einer Lawine. Mallory gab sich die Schuld daran. Die ersten Bergsteiger, die es dann auf den Everest geschafft haben und auch wieder lebend zurückkamen, waren der Neuseeländer Edmund Hillary und der nepalesische Sherpa Tenzing Norgay im Jahr 1953. Der Gipfel des Everest ist rund 8.850 Meter hoch.
Deutschlandfunk Nova.